Sie sehen, das Thema ist ein bisschen breiter gefasst. Es geht nicht nur um Lipoprotein klein a, weil da gibt es labortechnisch gar nicht so viel zu sagen, aber was es gibt, werde ich Ihnen sagen. Das ist ein Bild vom Nikolai Anitschkow mit 22 Jahren. Der war sehr maßgeblich für den Konnex zwischen Cholesterin und Gefäßerkrankungen. Der hat 1913, als er 28 Jahre war, hat in St. Petersburg als Pathologe in einem Labor Kaninchen gefüttert mit großen Mengen von Cholesterin und hat dann die Aorten angeschaut und hat gesehen, dass es darin Schaumzellen gibt, hat die beschrieben, Makrophagen haben das aufgefressen, hat erkannt, dass die Ähnlichkeiten haben oder dass das gleich ausschaut wie die humanen atherosklerotischen Läsionen und hat das auch gleich direkt mit dem Spiegel des Cholesterin im Blut in Zusammenhang gebracht. Und damit eigentlich ist er einer der Pioniere, obwohl er nicht so bekannt ist, auch der Atherosklerose-Forschung. Er hat noch einige andere Leistungen, aber das ist sicher was ganz Wesentliches. Und er hat auch erkannt, dass eben die Makrophagen aus dem Blut einwandern, über die Gefäßwand und dann eben das Cholesterin sozusagen auffressen. Worüber reden wir im Labor überhaupt? Ich möchte das definieren, weil es gar nicht so selbstverständlich ist und auch oft missverständlich gebracht wird. Also chemisch reden wir bei den Lipiden einerseits über amphiphatische, das sind teilweise wasserlösliche Substanzen und überhaupt nicht lösliche Substanzen. Die wir messen, hauptsächlich wenn wir einen Befund anschauen, das Cholesterin. Meistens haben wir Cholesterinester, die wir auch messen, und nicht reines Cholesterin, dazu kommen wir noch. Und die Triglyceride, die sind nicht wasserlöslich, auch nicht im Blut löslich. Und deswegen werden sie in Pseudomyzellen, also in den Apolipoproteinen, nach innen versteckt im Blut transportiert und können nur durch gewisse rezeptorvermittelte Reaktionen rauskommen. Trotzdem, erzähle ich dann noch, messen wir hauptsächlich diese. Amphiphatischen, also teilweise löslichen Lipide, sind die Phosphatidylcholin und das reine Cholesterin sozusagen. Und das wird an der Oberfläche dieser Lipoproteine transportiert und kann ja mit dem Blut auch in Kontakt kommen und ist auch löslich da drinnen. Ich möchte Ihnen, das Bild sagt relativ viel, auch über die Labordiagnostik, über den Lipoproteinmetabolismus, wenn wir Fette, es gibt zwei Möglichkeiten, wie das Fett ins Blut kommt. Das eine ist, es wird aufgenommen mit der Nahrung, wird im Dünndarm resorbiert, wird von den Dünndarmzellen sozusagen abgebaut, wieder zusammengesetzt und wird dann über den Ductus thoracicus und die Umgehung der Leber direkt ins Blut transportiert. Und was haben wir dann im Blut? Im Blut haben wir Chylomicronen. Vielleicht achten Sie auf die Farben hier, weil das ist schon was ganz Wesentliches, kommt dann eh noch einmal. Gelb, die Inhaltsstoffe sind die Triglyceride, was ich Ihnen vorher gesagt habe, eben nicht wasserlöslich. Man sieht, alles gelb ist bei den Chylomicronen und dann auch bei den VLDL. Cholesterinester, also Cholesterin auf Deutsch, ist eben grünlich. Das ist einerseits, wie man schon gehört, im Lipoprotein klein a und andererseits im LDL besonders. Phospholipide sehen Sie auch an der Oberfläche, kommen überall vor. Was man hier schon sieht, ist, dass alle diese messbaren Lipide über alle bekannten Lipoproteine in verschiedener Art verteilt sind. Was man dazu sagen muss auch, das ist ein flexibles Gleichgewicht sozusagen, das wird da untereinander andauernd ausgetauscht. Also es gibt keinen fixen Zustand, dass man sagen kann, es sind immer so und so viel Prozent Cholesterin dort drin, Triglyceride dort drin, Cholesterinester dort drinnen. Die Lipoproteine kann man jetzt, also hier ist vielleicht eins rausvergrößert von vorher, das ist ein typisches Lipoprotein mit dem Apolipoproteinanteil an der Oberfläche, dem Blutzugewand, mit Phospholipid, eben auch, wie vorher schon gesagt, wasserlöslich an der Oberfläche, mit dem reinen Cholesterin an der Oberfläche und innen eingepackt in dieser Pseudomyzellenstruktur eben die Triglyceride und die Cholesterinester, Cholesterin verästertes Cholesterin. Diese Lipoproteine kann man unterscheiden, und so wurde das auch sozusagen entdeckt und charakterisiert, einerseits über die Dichte, eine der frühesten Methoden, die heute noch zum Teil eine Standardmethode ist, nach der wir uns orientieren im Labor, ist die Ultrazentrifugation, wo also unter Kräften von 100.000 G über Stunden das Blut zentrifugiert wird. Und dann kommt heraus, dass das am wenigsten Dichte oben aufschwimmt, und das am wenigsten Dichte sind die Chylomikronen, die sehr triglyceridreichen. Ich möchte Ihnen da was dazu zeigen gleich. Es gibt eigentlich nur einen Test, wie man Chylomikronen sozusagen im Blut auch wirklich messen kann. Es gibt keinen Laborwert dafür, den Sie kennen. Man muss dafür das Blut einfach oder das Plasma über Nacht in den Kühlschrank stellen, überhaupt nichts tun, an nichts zentrifugieren, und am nächsten Morgen schaut es dann so aus. Und nur das ist der Beweis für eine Chylomikronämie. Also es ist nicht so, dass ich die Chylomikronen im Röhrl ins Labor stelle und sage, ich habe so und so viele Chylomikronen. Also das ist der einzige Test, den aber natürlich niemand macht in Wirklichkeit. In absteigender Reihenfolge in der Dichte, also immer dichter werdend, aber auch im Durchmesser immer kleiner werdend, kommen nach den Chylomikronen die VLDLs, die Chylomikronen-Remnants, dazu komme ich noch in eigenen Dias, die IDLs, die eigentlich VLDL-Remnants sind, sozusagen nach Abbau oder nach Verstoffwechselung, noch kleiner die LDLs und die kleinsten und dichtesten Moleküle eben die verschiedenen HDLs. Was sind die erwähnten Remnant-Lipoproteine? Das sind eben aus den triglyceridreichen Lipoproteinen, die eben im Dünndarm produziert werden oder auch in der Leber als VLDL produziert werden. Die binden an Endothelzellen in den Zielorganen verschiedensten, im Fettgewebe, aber auch in anderen. An der Oberfläche dieser Endothelzellen macht die Lipoproteinlipase eine Lipolyse. Es werden die Triglyceride sozusagen lysiert und es entstehen dann, weil die Triglyceride draußen sind, cholesterinreiche Remnants heißt Überbleibsel Lipoproteine. Und diese enthalten, weil das Triglycerid draußen ist, viel konzentrierter Cholesterin. Je nachdem, da gibt es nicht eine Größe, 5 bis 20 Mal so viel. Dadurch, dass sie viel kleiner sind, können die gut in die Arterienwand einwandern. Chylomikronen sind in dem Sinn für die Gefäße völlig ungefährlich, weil die kommen einfach nicht durch. Die können nie in eine atherosklerotische Läsion einwandern. In der Arterienwand können diese Remnant-Lipoproteine von Makrophagen aufgenommen werden und ganz übel, im Gegensatz zum LDL zum Beispiel, so, dass nicht nur oxidierte LDLs werden gern aufgenommen. Bei den Remnants ist das völlig ungerichtet und es ist auch keine rezeptorvermittelte Sache, die marschieren einfach rein und das macht die Remnants sehr gefährlich. Wie wir hören werden noch, ist es so, dass wir bei den normalen Laborwerten keine Remnants analysieren können. Die werden Sie ja nirgends im Laborbefund finden. Es gibt aber doch Wege, die auf ganz einfachen Weg darzustellen. Dazu komme ich noch. Vielleicht ein Punkt noch zu Remnants. Durch ein Enzym kommt es zum Austausch von Triglyceriden zwischen den triglyceridreichen Lipoproteinen und dem HDL. Und zwar werden einfach sowohl aus den VLDL und Chylomikronen als auch aus ihren Remnants kommt zu einem Austausch eben von Triglyceriden. Jetzt ein interessanter Punkt: Remnants sind immer dann interessant, wenn viel Triglyceride im Blut da sind, also aus Laborsicht jetzt gesehen. Es wurde gezeigt in einer Megastudie, das sind 30.000 Blute ausgewertet worden, dass bei Triglyceridwerten, die sehr niedrig sind, das Rote sind die Remnants, ganz wenig Remnants im Blut zirkulieren. Bei Triglyceridwerten gegen 500, die schon einen ganz schön großen Anteil ausmachen und das auch immer auf Kosten besonders der HDL. Also das ist ein interessanter Befund, umso mehr, weil eben die Remnants offensichtlich Atherosklerose fördernde und gefährliche Partikel sind. Was messen wir eigentlich im Labor? Was sehen wir im Laborbefund? Und was ist das, was wir als Lipide, als Gesamtcholesterin, ich möchte zum Beispiel vom Gesamtcholesterin bringen. Also wenn Sie im Laborbefund sehen, da ist Cholesterin 250 Milligramm pro Deziliter, dann ist das, was Sie im Laborbefund sehen, die Menge an Cholesterin pro Deziliter Blut oder pro 100 Milliliter Blut, ist das gleiche, aus folgenden Lipoproteinen, also rausgelöst durch verschiedene Methoden, aus dem HDL, aus dem LDL, aus dem IDL oder den VLDL-Remnants, aus dem VLDL, aus Lipoprotein klein a, aus den Chylomikronen und auch aus allen Remnants. Also das ist das, was als Gesamtcholesterinbefund am Befund steht. Interessant vielleicht, wie spiegelt es wieder die Physiologie? HDL und LDL sind ziemlich im Gleichgewicht, man sagt im Steady State. Die haben relativ stabile Halbwertszeiten. Die Halbwertszeit vom HDL sind 3 Tage, vom LDL sind 5 Tage im Blut. Das heißt, die bestimmen so das Gleichgewicht. Alle anderen sind nur bei Gesunden und normalerweise nur postprandial und wirklich nur transient für mehrere Stunden im Blut. Ausnahme bei der Hypertriglyceridämie, selten genetisch, meistens im Rahmen eines metabolischen Syndroms. Da ist die Verweildauer auch dieser Partikel viel länger und sie spielen damit viel mehr mit. Alle, vielleicht auch was Wichtiges, dazu kommen wir auch noch in der Analytik, alle atheragonen Lipoproteine, die hier rot gezeigt sind, haben ein gemeinsames Apolipoprotein und das ist das Apolipoprotein B. Apolipoprotein B ist also allen gemeinsam als allen atherogenen Lipoproteinen. Man kann Apolipoprotein B auch messen, es wird nur irrsinnig selten gemacht, obwohl es durchaus auch Studien gibt, komme ich vielleicht auch nur kurz dazu, dass das sinnvoll sein könnte. Noch besser ist, es gibt einen Surrogatmarker für alle diese, nämlich fürs ApoB, und der heißt Non-HDL-Cholesterin. Dazu komme ich in der nächsten Folie. Das ist ein sehr praktischer Marker, der inzwischen auch empfohlen wird, aber auf den Befunden praktisch kaum oder sehr selten nur ausgegeben wird. Was ich schon gesagt habe, noch einmal zur Wiederholung, die Remnant-Lipoproteine ab 70 Nanometer, das ist relativ klein, können die in die Gefäßwand einmarschieren und sind stark atherogen. Wie werden die Lipoproteine klassifiziert? Das ist jetzt wirklich historisch. Das ist eine der ersten Zytozentrifugen. Die hat sich eine Forschungsgruppe herstellen lassen von einer Firma 1948. Es war ein Riesentrara damals überhaupt, die Lipoproteine zu messen. Wenn man hier zentrifugiert, eben über viele, viele Stunden in hohen sequentiellen Drehzahlen, dann, wenn man das Röhrchen anschaut, dann schwimmen oben auf mit einer Dichte von kleiner 0,96 die Chylomikronen, also ganz, ganz wenig dicht und schaumförmig. Und dann geht es weiter, die VLDLs, die LDLs und letztlich die HDLs. Es ist heute noch eine Standardmethode, die aber also keiner macht. Also es gibt in den USA einige wenige Firmen, wo man wirklich sozusagen diese Lipoproteine auf dem Weg, die schauen halt anders aus, diese Ultrazentrifugen, aber noch analysieren kann. In Forschungslabors wird es natürlich noch verwendet. Die zweite Möglichkeit der Klassifikation der Lipoproteine, die Sie wahrscheinlich kennen, wird noch angewandt, ist die Lipoprotein-Elektrophorese. Da wird das Auftragen auf eine Elektrophorese, hier am Minuspol, es wird Strom angelegt, Agarose-Gel, und dann läuft das 2 Stunden und dann haben wir eine Auftrennung nach der elektrischen Ladung. Da ist es so, dass negativ die Chylomikronen, die sind so schwer, die bleiben einfach liegen, die sieht man auch nicht unter normalen Umständen. Dann wandern die Beta-Lipoproteine, dann die Prä-Beta-Lipoproteine und dann die Alpha. Es ist hier so, dass das HDL, das am weitesten wandernde positiv geladene ist und das LDL und VLDL, da ist das umgedreht, hier LDL laufen und hier VLDL. Ich habe hier noch gezeigt, erfunden hat die Lipidelektrophorese der Herr Fredrickson in den 60er, 70er Jahren in den USA und hat daraus die bekannte Phänotypisierung der Hyperlipidämien abgeleitet. Es sind hier die fünf Haupttypen. Es gibt 2a und 2b, es ist natürlich jetzt ausgefeilter, wo man einfach aufgrund der Banden sozusagen den Phänotyp der Hyperlipidämie feststellen kann. Heutzutage, also ein Bild aus unserem Labor, schaut das so aus. Im Prinzip ist es das Gleiche. Hier wird aufgetragen, hier sind die Kilometronen, die man nicht sieht. Dann wandern die LDLs, die VLLs und die HDLs. Es ist eigentlich heute kaum mehr, es ist auch nicht mehr sehr aufwendig, das geht automatisiert, man kann relativ viele Proben auftragen. Es ist aber die Frage, es stellt sich in vielen Publikationen die Frage nach dem Sinn, weil einerseits ist vieles abdeckbar, einfach über Erhöhung Cholesterin, Erhöhung Triglyceride, Erhöhung LDL und andererseits wieder geht es in die Richtung, worüber ich ganz am Schluss spreche, genetische Analyse, weil ich die letztlich ja sowieso brauche, wenn ich herausfinden will, was dahinter steckt. Und es sind auch, das sind ja keine, das sind rein morphologische Beschreibungen, die nicht eindeutig sozusagen rückführbar sind auf einen genetischen Defekt. Einige präanalytische und analytische Aspekte, die Sie vielleicht bei der Anforderung interessieren, es sind wirklich keine Welten, aber es ist so, dass im Stehen die Werte um 12% höher sind für zum Beispiel Cholesterin als im Liegen und im Sitzen um 6% höher als im Liegen. Das ist halt so. Wenn man zu lang staut, hat man noch einmal einen Wert um 10% erhöht. Also es kann schon relevant sein, wenn der Patient reinschneit, hat sie noch gar nicht einmal hingesetzt, was auch wie stehen zählt, hat einmal 10% einen höheren Wert, wenn ich ewig staue, noch einmal 10%. Also das kann schon relevant sein. Die biologischen Variabilitäten sind, das heißt innerhalb eines Menschen, wie das variiert, sind für Cholesterin ca. 10%, für HDL ebenso, für LDL auch und bei den Triglyceriden bis zu 50%, was aber auch klar ist, weil es einfach durch das eben durch die postprandialen Effekte dazu kommt. Was ab und zu falsch gesehen wird oder intuitiv falsch gedacht wird, die Nahrungsaufnahme führt zu keiner Beeinflussung von Cholesterin, LDL und HDL. Also man kann nach postprandial diese Werte durchaus analysieren. Der einzige Wert, der sehr wohl ansteigt, sind die Triglyceride. Und wenn man nüchtern Triglyceride will, dann sollte man es eigentlich nach 12 Stunden Fasten machen. Die Frage ist, ob das sinnvoll ist. Auch dazu komme ich noch. Der Trend geht immer mehr, dass man nicht nüchtern abnimmt, sondern dass man postprandiale Werte akzeptiert, weil die viel mehr prädiktive Vorhersagekraft haben. In der Schwangerschaft kommt es zu einer ausgeprägten Erhöhung der Lipide. Das heißt, man sollte, wenn man einen Grundwert will, also einige Monate nach der Schwangerschaft warten, um den zu erheben. In der akuten Phase, auch ein interessantes Phänomen, kommt es zum Abfall vom LDL und HDL um bis zu 30%. Das ist relevant, wenn man nach dem Myokardinfarkt abnimmt. Man hat ein Fenster von 8 Stunden, da greift das noch nicht, da stimmen die Lipidwerte. Wenn man es nach 12 Stunden oder nach 24 Stunden abnimmt, hat man den Fehler drinnen und sollte dann wieder einige Zeit warten, um einen richtigen und Anführungszeichen Nullwert zu haben. Die vielen analytischen Interferenzen, wenn das Blut hämolytisch ist, ikterisch ist, das ist mit neuen Methoden in Wirklichkeit kein Thema mehr. Ich habe extra bei uns in Labormethoden nachgeschaut. Das ist kein Thema, dann muss schon die Probe extremst hämolytisch sein, wie man es aber eigentlich nie sieht. Frage nüchtern Blutabnahme. Aus labortechnischen Gründen war es früher gefordert. Wieso? Weil das LDL praktisch immer nach der sogenannten Friedewald-Formel bestimmt wurde, weil es keine praktikablen Methoden gab. Weil die Ultrazentrifugation ist keine praktikable Methode, die kann man praktisch nicht machen. Wie hat man das errechnet oder macht es heute noch in vielen, vielen Fällen auch zu Recht? Die Formel heißt LDL-Cholesterin, ist das Gesamtcholesterin, das gemessen wird, minus HDL-Cholesterin plus VLL-Cholesterin. Das HDL muss man dafür messen, für die Friedewald-Formel, aber das VLL-Cholesterin kann ich nur schätzen, weil das kann man im Labor nicht messen. Wie schätze ich das? Da gibt es einen fixen, in der Literatur, da in dieser Publikation einen fixen Faktor. Triglyceride durch 5 ist das VLDL-Cholesterin und so komme ich dann zu diesem Wert. Und da ist die große Schwäche dieser Friedewald-Formel, die Triglyceride ab einer gewissen Höhe. Im Beipackzettel steht 400 Milligramm pro Deziliter, was schon recht viel ist, aber in Wirklichkeit laut verschiedenster Literatur ist das schon ab 180. Da stimmt die Friedewald-Formel nicht mehr, weil die Ratio nicht mehr stimmt. Ein zweites wirklich großes Problem in der modernen Zeit jetzt ist, bei den ganz niedrigen LDL-Konzentrationen, das war seinerzeit, als der Friedewald das erfunden hat, irrelevant, wenn man nicht so weit runterkommen ist, stimmen die Werte auch nicht mehr. Das heißt, es ist hier aus einer Publikation, sie haben bei 187 haben sie einen kleinen Fehler, aber bei 75 Milligramm pro Deziliter LDL-Cholesterol ist es so, dass die errechnete Wert vom wahren Wert also doch deutlich abfällt und um, also zumindest um 15-20% abfällt. Zu dem Thema Nüchternblutabnahme gibt es mehrere, aber gibt es besonders hervorgetan, haben sich die Dänen, Kopenhagen Heart Study, und die haben gesagt, das ist das Langstedt et al., die haben herausgefunden in Mega-Untersuchungen, dass praktisch es zu minimal, also nicht relevanten, klinisch sicher nicht relevanten Unterschieden nur kommt, ob man nüchtern oder nicht abnimmt. Selbst bei Triglyceriden haben die einen maximalen Anstieg gefunden von 26 Milligramm pro Deziliter. Ich zeige Ihnen noch die, kurz die Einzelabbildung dazu. Interessant ist, das hier ist der Nüchternwert, das hier ist der Wert nach einer Stunde, zwei Stunden, drei Stunden nach der Mahlzeit oder nach dem Frühstück. Und da sieht man ganz interessant, es ist minimal, aber es sind so viele Daten, dass es hochsignifikant ist. Es kommt zum Abfall vom Albumin. Und das Albumin ist ja nur als Kontrolle da drinnen. Und es kommt deswegen zum Abfall vom Albumin, weil wahrscheinlich getrunken wird, weil und weil das einfach eine Flüssigkeitszufuhr ist und weil das einfach ein bisschen verdünnt ist. Minimal aber doch. Und wenn man dann abgleicht, was hier jetzt nicht gemacht ist, gegen Albumin, dann kommt raus, dass Totalcholesterin, LDL und HDL nicht signifikant erhöht sind, nämlich überhaupt nicht. Und es bleiben nur noch die Triglyceride über und die haben wir gesehen, maximal 20 bis 30 Milligramm pro Deziliter. Also die Dänen nehmen nur noch, also jetzt nicht nüchtern Werte, postprandiale Werte ab und fahren offensichtlich damit recht gut. Nicht schreckend, ich möchte Ihnen da nur sagen, Gesamtcholesterin, wie wird das heute bestimmt? Und die Triglyceride, das wird bestimmt aus solchen Automaten, die sind so wie der Tisch. So schaut das innen aus, das sind die Reagenzien. Die Reagenzien sind Cholesterinesterase und Cholesterinoxidase und Lipoproteinlipase. Man kann hier drinnen aus minimalsten Mengen, also braucht man Mikroliter Blut, vollautomatisiert in wenigen Minuten, ohne Kosten de facto, große Mengen automatisiert und auch richtig von Cholesterin und Triglyceriden bestimmen. Also keine Rede von diesen alten Ultrazentrifugationsmethoden. Und die Methoden sind alle abgeglichen zu den Standardmethoden und funktionieren auch richtig. Letztlich kommt, ich möchte das nicht im Detail besprechen, weil gar nicht die Zeit ist, letztlich kommt ein roter Farbstoff raus und der rote Farbstoff wird mit einem Photometer gemessen und an einer Eichkurve ausgewertet und dann, und dann in Milligramm pro Deziliter ausgegeben. Etwas neuer analytisch sind die direkt bestimmten oder gemessenen LDL-Werte und natürlich HDL-Werte. Und das ist abgekürzt, das funktioniert in den gleichen Automaten, aber abgekürzt, es wird ein spezielles Detergens genommen. Damit wird alles Nicht-LDL für die LDL-Bestimmung einmal freigesetzt, das als erstes, nicht aber das LDL, alles aus den Nicht-LDL-Partikeln und dann verbraucht, ohne dass es zu einer Farbstoffbildung kommt. Dann bleibt über das LDL und dann wird das LDL durch ein anderes, ganz spezifisches Detergens aufgelöst und dann einfach in einer normalen Cholesterinbestimmung, wie in der vorigen Folie gezeigt, analysiert. Das heißt, es gibt jetzt, abgesehen von der Friedewald-Formel, eine Messung, wo man LDL direkt misst. Ich zeige Ihnen ganz am Schluss dann noch, was das alles circa kostet, falls Sie das interessiert. Das ist nämlich relativ günstig. LDL basiert genauso, nur vice versa, dass halt sozusagen zuerst das Nicht-HDL durch das Detergens verarbeitet wird. Wir kommen jetzt zum schon angekündigten Non-HDL-Cholesterin. Das Non-HDL-Cholesterin entspricht dem Cholesterin, und ich habe vorher gesagt, das ist genau das Relevante, das in allen ApoB-Lipoproteinpartikeln im Blut transportiert wird. Das heißt, es sind falls vorhanden Chylomicronen-Remnants, VLDL, IDL, LDL, auch Lipoprotein klein a, und alles das wird zusammengefasst unter Non-HDL-Cholesterin. Das heißt, da drin sind alle potenziell atherogenen Lipoproteine. Es ist ganz einfach, man rechnet einfach ein Gesamtcholesterin und zieht davon das vorher beschriebene HDL, das in der direkten Methode gemessen wurde, ab und hat damit das Non-HDL-Cholesterin. Es kostet nichts außer dem Cholesterin und dem HDL-Cholesterin. Es ist hierfür keine nüchtern Blutabnahme notwendig. In verschiedensten Studien ist es dem LDL-Cholesterin auch überlegen in der Risikoabschätzung. Die Zielwerte, habe ich nachgelesen, sind jeweils immer um 30 Milligramm pro Deziliter über den jeweiligen LDL-Zielen, weil eben diese Lipoproteine noch drin sind. Alternativ, das kostet was, aber ist es trotzdem sehr leicht möglich, das ApoB, also den Apolipoproteinanteil dieser Moleküle, auch zu messen. Ist keine Hexerei und rennt genauso auf Automaten. Das übergehe ich, weil da steht das Gleiche drinnen noch einmal. Und wir kommen jetzt zur Analytik oder mal zur Einleitung vom Lipoprotein klein a. Da kann ich eigentlich auch drüber gehen oder sage nur so weit, wie es notwendig ist zum Verständnis der Laboranalytik. Ein Problem in der Laboranalytik macht dieser von Professor Sinzinger erwähnte Größenpolymorphismus. Der Größenpolymorphismus ist dadurch bedingt, dass die sogenannten Kringel-4-Domänen, das sind diese Kringels, die eben diese Ähnlichkeit haben mit dem Plasminogen, dass die total variieren. Da gibt es welche, die haben 2 Stück, und da gibt es andere, die haben 40 Stück. Deswegen gibt es, wie vorher schon gesagt, sehr große und sehr kleine Moleküle. Und wichtig ist, die definieren auch, wie hoch der Plasmaspiegel ist. Also die Low Molecular Weight LPAs machen, also die Leute, die die haben, das ist genetisch determiniert, die haben einen hohen Plasmaspiegel, und die, die die hochmolekularen ApoAs haben, die haben einen niedrigen Plasmaspiegel. Es gab früher genau aus diesem Zweck massive Probleme mit der Testvergleichbarkeit aufgrund des Größenpolymorphismus. Aber es war nicht das der einzige Grund. Der Grund war auch, wie es oft in der Labormedizin ist, bei Tests, die relativ wenig verwendet werden, dass die gar nicht standardisiert waren. Also es gab keinen internationalen Standard, den alle Testhersteller oder alle Labors verwendet haben und an dem dann abgelesen wurde die Konzentration von dem LP klein a. Seit wenigen Jahren ist das nicht ganz behoben, weil sowas kann man nicht beheben, den Größenpolymorphismus, aber mehr oder weniger gelöst. Es gibt nicht mehr diese massiven Unterschiede. Erreicht hat man das durch eine große Arbeitsgruppe aus Labors aus aller Welt, die beschlossen haben, einerseits wir entwickeln oder wir verwenden nur noch monoklonale Antikörper gegen ein gemeinsames, allgemeines Epitop, also nicht das zum Beispiel nur Epitop aus einer Isoform kennt. Also die Voraussetzung, der Antikörper muss allgemein das erkennen. Er muss ein ApoA-Partikel pro Molekül erkennen. Vielleicht noch ergänzend, im Gegensatz zu den anderen Lipidbestimmungen, die ich erzählt habe, messen wir hier ja das Apolipoprotein. Also wir bestimmen hier kein Cholesterin drin, sondern wirklich das Apolipoprotein mit einem Antikörper. Inzwischen gibt es auch eine WHO oder IFCC, die Internationale Laborgemeinschaft, ein Referenzreagenz. Und das wird weltweit verteilt und alle vernünftigen und großen Hersteller verwenden nur noch das, um ihre Tests zu kalibrieren. Und damit schauen die auch wirklich, ich habe mir das auch angeschaut, in Ringversuchen gar nicht, also die sind relativ gut vergleichbar, die großen Hersteller, Roche, Abbott, Siemens, die nephrolimetrische Methode machen. Man gibt das meistens an in Milligramm pro Deziliter. Es gibt Publikationen, die sagen, das ist nicht gut durch diese Größendifferenz. Man sollte das in molarer Einheit angeben. Andere sagen wieder, alle Leute sind heterozygot, da ist sowieso ein Gemisch drin und deswegen ist das völlig wurscht. Und Es gibt aber beide Möglichkeiten in der Kalibration, wie man es ausgeben kann. Aus historischen Gründen, weil schon der Berg einen Grenzwert gehabt, genommen hat von 30 Milligramm pro Deziliter und das alle im Hinterkopf haben, wird es weiterhin in Milligramm pro Deziliter angegeben. Faktor 2 ist die Umrechnung. Das kann ich jetzt übergehen, weil der Professor Zinzinger gesagt hat, das gehört immer bestimmt. Ich habe jetzt nur nachgelesen, in internationalen Richtlinien, da steht nicht, dass man es nicht macht, aber es gibt doch einige Indikationen, wo das bestimmt werden soll. Das übergehe ich und sage Ihnen jetzt zum Abschluss, einfach um das Gefühl dafür zu kriegen, also das sind die Kosten bei uns innerhalb unserer Labors. Ich habe die Kosten aber auch verglichen mit dem Gebietskrankenkassenkatalog, da ist nicht viel Unterschied dabei. Cholesterin kostet ca. 40 Cent und Triglyceride, gut, Friedewaldformel kostet natürlich nichts. Das LL gemessen machen wir es irgendeinem Grund doch sehr günstig mit 70 Cent. Das ist in der Gebietskrankenkasse also ein bisschen teurer. Das HDL um 40 Cent. Das Non-HDL-Cholesterin und auch Remnant-Cholesterin könnte man berechnen, kostet natürlich nichts. Das Lipoprotein klein A kostet bei uns 1,35 Euro. Also es ist, eigentlich lohnt sich nicht, das nicht zu bestimmen, das muss man ganz ehrlich sagen. Das Apolipoprotein B, wir könnten A bestimmen, kostet 7 Euro. Die Lipidelektrophorese, weil sie sehr aufwendig ist, von der manuellen Tätigkeit oder relativ im Vergleich zu den anderen, kostet 20 Euro. Und eine genetische Abklärung kostet zwischen 1.000 und 4.000 Euro, je nachdem, was man macht und welche Methode man verwendet. Das habe ich jetzt weggelassen. Da ist der Trend durch die neue Technologie vom Next Generation Sequencing, dass man das alles sequenziert, weil es ja sehr viele zum Beispiel LL-Rezeptor-Polymorphie, also Defekte gibt und man muss das eigentlich sequenzieren vernünftigerweise, um da wirklich was vernünftig rauszukriegen. Und dann kostet es eben eher so 2.000, 3.000 Euro und nicht 800 Euro. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.